Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Plattform hier bei Radio Free FM. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite des Studiopults und darf all unsere Zuhörer zur nächsten Stunde begrüßen. Wir werden heute hoffentlich ein wenig in die Ferne schweifen, vielleicht einige Geschichten hören. Schauen wir mal. Heute geht es um AFS, eine Austauschorganisation für Schüler. Und da haben wir jetzt hier bei uns im Studio als erstes.
Hallo, ich bin Jana Leopold, bin 17 Jahre alt und war ein Jahr in Honduras.
Ein Jahr in Honduras. Seit wann bist du wieder zurück?
Seit Januar.
Okay, dann werden wir sicher noch einige aktuellen Geschichten von dir hören. Außerdem sitzt mir jetzt gegenüber.
Hallo, ich bin Emily Dipidova, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus den USA.
Aus den USA. Okay, und dann haben wir noch eine Nummer 3 hier im Studio.
Hallo, ich bin Nico Aranda, ich komme aus Paraguay und ich bin 17 Jahre alt.
Okay, seit wann bist du in Deutschland?
September.
Okay, also auch noch nicht wirklich lang. Okay, schauen wir mal. Wunderbar, dann haben wir hiermit die ganz junge Generation abgeschlossen. Dann haben wir hier noch, genau, zwei von der Organisation von AFS da. Als erstes sitzt mir jetzt wer gegenüber?
Ich bin Christine Witzig, komme aus Dettingen und bin seit 1994 Gastmutter für AFS.
Seit 1994, da waren sicher schon einige Schüler mit dabei.
Ja, das ist jetzt unser 14.
Okay. Außerdem, mir gegenüber sitzt...
Ich bin Lore Bletschacher, war selbst in den 50er Jahren Austauschschülerin in den USA und bin seit dieser Zeit hier ehrenamtlich tätig. Meine Kinder waren mit AFS weg und ich hatte zwei Gastkinder, einen Amerikaner und eine Schwedin, für ein Jahr bei mir.
Na, dann haben wir auf jeden Fall mehr als genügend Gesprächsthemen für die nächste Stunde. Jetzt würde ich sagen, steigen wir ein bisschen ein mit Musik von den Mo Horizons aus dem Album Shine Today. Für euch der Titel Shake Your Barum. Heute geht es um die Austauschorganisation AFS. Mir gegenüber sitzt jetzt Frau Bletschacher. Frau Bletschacher, wofür steht AFS?
Für American Field Service. Das ist eine Sanitätstruppe. Es waren Leute, die mit den Krankenwagen schon im Ersten Weltkrieg Verwundete von den Fronten geholt haben und im Zweiten Weltkrieg ebenso. Und man hat sich nachher überlegt, um Kriege zu verhindern, müssen sich die Leute besser kennenlernen. Und es waren einige Amerikaner, also Mitglieder dieser Sanitätstruppe, die sich dann zusammengesetzt haben und diese Organisation gegründet haben.
Und Sie sagen gerade, Erster Weltkrieg, gibt es die dann schon seit dem Ersten Weltkrieg oder ist sie erst dann später entstanden?
Als Austauschorganisation erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Im letzten Jahr hat man in Deutschland das 60. Jubiläum gefeiert. Zuerst ganz am Anfang waren das noch junge Leute, die auf die Universität gegangen sind. Man kam aber drauf, dass die schon viel zu stark vorgefasste Meinungen haben und man ist dann auf die Teenager übergegangen und seit 46 fahren 16- bis 18-jährige junge Leute auch in die USA. Und jetzt auch natürlich in alle anderen Länder.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. In wie viele Länder kann man denn mit der Organisation AFS denn eigentlich fahren?
Da fragen Sie mich zu viel.
Okay.
Ich kann am besten sagen, in welche Länder man nicht fahren kann. Es sind hauptsächlich Länder in Afrika, die nicht im AFS-Programm sind. Es waren zwar, Ghana war auch dabei, jetzt gibt's Ägypten und Südafrika. Und ansonsten Länder, wo es politische Probleme gibt. Aber es gehen viele heutzutage nach China. In China gibt es ein eigenes AFS-Büro und nach Russland. Und es ist eben nicht nur in die Länder, die ganz weit weg sind, sondern auch in unsere Nachbarländer. Das ist jetzt ein neuer Teil, dass man das eben forciert, dass man eben sein Nachbarland kennenlernt und in Europa einen Austausch Austausch macht, der eben auch sehr interessant ist. Ob man jetzt ein Jahr in Estland verbringt oder in Finnland oder in Italien. Es ist ganz anders, als wenn man dort als Urlauber hinkommt, weil man in einer Familie ist und man hat dann eine zweite Familie.
Man hat ja jetzt diesen Klassiker, den Schüleraustausch nach Frankreich. Der ist ja meistens nicht so lang und den hat man dann irgendwie mal so 2 oder 3 Wochen mal während der Schulzeit. Wie lang sind denn die Austauschzeiträume bei der Organisation?
Hauptsächlich, der größte Teil ist ein Jahr, das heißt, es ist nicht ein ganzes Jahr, es sind 11 Monate. Und meiner Meinung nach braucht man das auch. Es gibt zwar jetzt ein Semesterprogramm, es gibt seit einigen Jahren einen Kurzzeitaustausch, nur für einige Wochen für jüngere Schüler, aber das Hauptprogramm ist das Jahresprogramm. Und wenn man einfach ein Teil einer anderen Familie werden will und auch wirklich in diesem Land ankommen will und es auch versucht zu verstehen, braucht man die Zeit. Und oft sagt man, eigentlich müssten die noch länger da bleiben.
Darf ich Sie fragen? Sie erwähnten gerade vorhin schon, Sie waren selbst auf Austausch. Wo waren Sie?
Ich war im Mittelwesten. Ich war in Elgin, Illinois. Das ist nördlich von Chicago. Und habe dort auch noch immer Freundinnen, auch heute noch. Und mein Kontakt mit meiner Gastschwester, meine Gastmutter ist natürlich schon gestorben. Und zu dieser Zeit, wie ich war von Österreich aus. Wir sind damals alle mit dem Schiff gefahren und es gab überhaupt nur den Austausch zwischen USA und den anderen Ländern, wobei Austausch auch vielleicht ein bisschen falsch ist. Es waren seinerzeit vor allem im Nachkriegsdeutschland, Nachkriegsösterreich oder Nachkriegseuropa die finanziellen oder wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht so, dass die Familien jemanden für ein Jahr aufnehmen konnten. Und da gab es das Sommerprogramm. Die Amerikaner kamen dann für 2 Wochen und sind 2 Wochen hier in den Familien geblieben. Und wir waren, uns hat es auch noch gar nichts gekostet, das war natürlich auch noch eine andere Sache, wir waren ein Jahr in unseren Gastfamilien und okay, hatten alle eine Mom und einen Dad.
Das ist doch schön. Das ist doch schön. Waren Sie dann auch selbst mal Gastmutter?
Ja, ich war 2-mal Gastmutter. Ich habe einen amerikanischen Gastsohn und 2 amerikanische Enkelkinder und eine schwedische Gasttochter und habe 4 schwedische Enkelkinder, bei denen ich jetzt froh bin, dass sie endlich in London leben und auch Englisch können, okay, weil sie sonst immer gesagt haben, Omi und dann irgendetwas und dann plötzlich und ich konnte mit ihnen nicht sprechen.
Das stimmt.
Sind sehr enge Beziehungen.
Das freut mich sehr. Ich denke, dann sollten wir einfach da in dem nächsten Punkt dann auch nochmal einhaken, wie es denn wirklich als Gastmutter denn so ist. I think I'm falling in love. That's me. Vielen Dank, Louis Austin. Wir sind hier wieder zurück in der Plattform. Wir unterhalten uns jetzt hier, ich unterhalte mich jetzt hier mit Christine. Hallo Christine nochmal.
Hallo.
Und du bist jetzt seit längerem schon, wie wir vorhin erfahren haben, Gastmutter. Wie lange denn jetzt wirklich schon?
Ich oder wir, die Familie, hat seit 1985 Austauschschüler. Am Anfang von anderen Organisationen längstens ein Vierteljahr. Da hatte ich den Eindruck, dass das zwar nett ist und schön ist, aber nicht wirklich zu einer tiefen Beziehung kommt. Auch der Kontakt hinterher meistens sofort abgebrochen ist. Und dann habe ich eben in der Zeitung von AFS gelesen, dass sie Gastfamilien für 11 Monate suchen. Und da haben wir uns dann entschlossen, bei AFS eben nach Kindern nachzufragen. Und jetzt haben wir seit 1994 haben wir jetzt von AFS Austauschschüler.
Seit 1994, das sind beinahe 16 Jahre. Sie sagt, du sagst es gerade schon, ja, das ist die 14. Gastschüler ist zurzeit gerade da. Ist das schon eine lange Zeit als Gastmutter, oder? Da lernt man viele Leute kennen.
Lernt man viele Leute kennen, viele Länder kennen und erlebt viel.
Aus welchen Ländern waren denn bisher vor allem die Gastschüler? Gibt es da schon irgendwie, dass man sagen kann?
Die Präferenz ist aus Südamerika.
Okay.
Die Präferenz ist Südamerika, aber die ersten 2 waren aus Amerika, also aus den USA. Und dann kam Südamerika. Dann hatten wir aber auch Bosnien-Herzegowina oder Lettland. von AFS nicht, aber Ungarn oder Franzosen, Iren. Also es ist eigentlich ziemlich weit gestreut.
Und zu wem hat man dann bis jetzt noch Kontakt?
Kontakt, also echten, wirklichen Kontakt, Teile von Südamerika, Teile von USA. Auch, was ich auch sagen muss, es gab einen aus USA, unser zweiter, wo man wirklich gesagt hat, geh bitte, such dir eine andere Familie. Der hat mich viele Nerven gekostet. Der ist eigentlich der, der am meisten schreibt, auch nach wie vor auf Deutsch schreibt und der uns auch schon zweimal wieder besucht hat.
Okay. Also erst hieß es, er soll erst gehen und dann ist er immer noch in Kontakt mit Ihnen.
Das Problem war, er war das dritte Kind von fünfen, war meiner Meinung nach eben sozusagen das Würstchen im Sandwich.
Okay.
Hatte seine Pubertätsprobleme, hat mich wirklich jeden Tag mindestens fünfmal auf die Palme gebracht. Aber diese Auseinandersetzung, diese ständige Auseinandersetzung mit ihm hat auch dazu geführt, dass eben der Kontakt enger war als wie mit jemand, der einfach ein Jahr lang durchläuft. Ich habe jemand aus Panama, den habe ich nur zum Essen und zum Schlafen getroffen, mehr oder weniger, und war ansonsten absolut easy, aber zudem habe ich persönlich überhaupt keinen Kontakt mehr.
Das führt mich zu der nächsten Frage. Wie sieht denn im Normalfall ein Alltag eben mit einem Austauschschüler aus?
Wie mit den eigenen Kindern.
Wie mit den eigenen Kindern?
Wie mit den eigenen Kindern vielleicht auf einer Seite leichter, weil ich nicht für ihre schulische Ausbildung oder so zuständig bin. Auf der anderen Seite schwieriger, weil bei den eigenen Kindern weiß man, wie sie sich verhalten. Hat man ja auch schon ein paar Jahre gearbeitet an der Erziehung. Da bekommt man einfach ein Fremdprodukt in die Familie gesetzt. Ja, und da gibt es manche Regeln einfach, die in Deutschland anders sind als wie in Südamerika. Auch haben die zum Teil Probleme mit Frauen, weil Frauen sind ja nur Frauen. Die sind zum Putzen, zum Waschen, zum Kochen, zum Kinderkriegen da, aber haben nichts zu entscheiden, haben keinen Wert in der Stellung, also wie es eigentlich hier in Deutschland ist. Mehr oder weniger bin ich der Familienmanager. Ja. Ich habe zu tun und zu lassen und zu machen, was eben jeden Tag ansteht, habe zu planen und zu bestimmen, wer was, wo, wie. Und das ist für manche schwierig, ja, wenn sie zu Hause gewohnt sind, dass Frauen eben nichts zu sagen haben, dass Frauen auch nicht Anweisungen zu geben haben, auch nicht zu kritisieren haben, dann ist das für manche schon ein Kulturschock.
Dann wirklich auch das Ganze so, sich da ganz einzuleben. Aber ich denke, da sind auch dann wirklich diese 11 Monate auch notwendig, oder wie sehen Sie das?
Sind auf jeden Fall notwendig, weil es immer wieder welche gibt, die eben auch Probleme haben im Deutschlernen und dann oft erst 2-3 Monate, bevor sie wieder zurückgehen, wirklich Deutsch können.
Das ist natürlich wirklich schade.
Ja, das ist wirklich schade, weil sie einfach auf die Art und Weise vom Leben in Deutschland nur einen kleinen Bruchteil mitkriegen, weil sie den Rest nicht verstehen.
Wie schaut es denn, Sie sagten, also du sagtest gerade schon, Sie sind schulisch eigentlich nicht für die Leistungen verantwortlich. Wie wird es da gehandhabt? Ich meine, Sie gehen ja hier trotzdem hier in die Schule.
Ich gehe zum Elternabend, ich spreche mit den Lehrern, ich probiere eben zu erreichen, dass die einen anderen Stundenplan haben als wir die deutschen Kinder, dass sie eben in bestimmten Fächern rausgehen, also meinetwegen Gemeinschaftskunde oder solche Sachen bringen nichts, wenn ich nicht Deutsch kann, dass sie am Anfang eben in Klassen gehen, die eben noch weiter unten sind, in Deutschunterricht oder in Englischunterricht, dass sie einfach auch wirklich was mitbekommen und nicht nur 6, 7, 8 Stunden drin sitzen und schlafen. Und es ist also nicht so, dass mich die schulische Ausbildung nichts angeht, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass das Abitur macht oder sonst was oder für seinen beruflichen Weiterweg. Man sagt ihnen zwar immer, das ist umsonst, lern, was du lernen kannst, aber man kann sie nicht dazu zwingen.
Das allerdings. In welchem Alter waren denn die Schüler bisher so, die bei Ihnen bereits waren?
Zwischen 16 und 18.
Zwischen 16 und 18. Da gibt es dann schon ab und zu nochmal, wie Sie gerade schon ansprachen, da so ein bisschen noch die Pubertätsprobleme, oder?
Bei manchen ja, bei manchen nein. Es hat jedes Alter seine Vorteile. Es ist mit 18 zum Teil. Ich habe zweimal jemanden mit 18 gehabt, mit den beiden ich mich persönlich sehr gut verstanden habe, weil einfach meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr Verstand da war. Auch mal Auseinandersetzung, was ist in deinem Land besser, was ist in unserem Land besser, was kann man anders machen oder überhaupt Weltanschauung, einfach das Interesse schon mehr ist. Es gibt welche, die sind mit 18 noch eigentlich Kinder, ja. Es war früher etwas schwieriger, weil einfach unsere Kinder dann noch im selben Alter waren, wo es dann auch zum Teil zwischen so zwischenbrüderliche Streitigkeiten sonstige Sachen kommt. Das ist jetzt einfacher. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Und es kommt immer auf die Persönlichkeit vom anderen auch an.
Gibt es dann da mal ganz blöd gefragt auch geografische Unterschiede?
Sehr.
Sehr?
Finde ich.
Okay. Da können wir dann vielleicht jetzt gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik von MGMT mit Time to Pretend. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the time of my life. Und jetzt möchten wir wirklich mal mit denen sprechen, die ganz aktuell unterwegs waren, beziehungsweise gerade sind. Mir gegenüber sitzt jetzt Jana, holt nochmal tief Luft und jetzt geht's gleich los. Jana, du bist jetzt seit Anfang des Jahres wieder zurück in Deutschland. Wo warst du denn?
Ich war für ein Jahr in Honduras, in Lateinamerika.
Und wo in Honduras?
In San Pedro Sula. Das ist die zweitgrößte Stadt von Honduras.
Und wie darf ich mir das vorstellen? War es da genauso kalt wie hier?
Nein, also wir hatten eigentlich das ganze Jahr über Sonne, außer halt im November eben die Regenzeit. Aber sonst war es eigentlich echt warm und ja.
Dann ist das jetzt für dich ein ziemlicher Schock, wenn du hier wieder zurückkommst.
Ja, ziemlich. Also es ist echt richtig kalt, vor allem, weil ich ja mit der Winterabreise gegangen bin. Das heißt, ich bin im Winter gegangen und im Winter wiedergekommen und es war dann echt extrem kalt, als ich angekommen bin.
Was ist denn sonst noch so unterschiedlich im Vergleich zu Deutschland, außer natürlich die Sprache mit Spanisch?
Ja, es ist alles eigentlich anders. Also die Kultur, eben die Sprache, die Leute. Es gibt halt viel mehr Armut und so. Und ich habe halt auch ja eben die dritte Welt kennengelernt, die andere Seite eben.
Wie war deine Gastfamilie so drauf? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich war in einer sehr armen Familie. Es gab natürlich auch reiche Familien, aber ich hatte eben eine arme, aber ich habe mich echt gut mit denen verstanden. Ich hatte eine alleinerziehende Mama und einen Gastbruder und eine Gastschwester, die hatte aber schon ein Kind und hat nicht mehr zu Hause gewohnt.
Okay, und jetzt so im Nachhinein betrachtet, war das für dich jetzt interessanter, in einer relativ armen Familie zu wohnen, oder hättest du lieber gesagt, okay, ich hätte doch lieber in einer reichen Familie gewohnt?
Also ich finde persönlich, also ich bin zufrieden mit dem, wo ich gelebt habe und wie ich gelebt habe, weil ich wollte eigentlich auch einfach mal die andere Seite kennenlernen und wie man in den Lebensverhältnissen eben lebt. Und also ich bin echt froh, dass ich in nicht so einer reichen Familie war.
Wie sah denn da der Arbeitsalltag aus? Nein, der Schulalltag und der Alltag in der Familie?
Ja, also der Gastbruder hat ja noch zu Hause gewohnt und also ich bin morgens in die Schule gegangen. Die Schule ging von 7 Uhr bis 11.30 Uhr, also sehr kurz, mit Schuluniform und allem drum und dran.
War schwierig für dich?
Am Anfang schon, wegen der Sprache, weil ich eben noch kein Spanisch konnte, aber die sind alle so hilfsbereit und nett und deshalb fällt es einem überhaupt nicht schwer.
Okay, und dann nach der Schule, wie ging es weiter?
Ja, also meistens war ich immer ziemlich K.O. von dem Wetter und dann musste ich erstmal schlafen, aber dann habe ich mich meistens mit Freunden getroffen oder wir haben auch viel mit AFS, mit den anderen Austauschschülern gemacht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, ob man denn dann Kontakt hat zu anderen Austauschschülern oder ob man dann nur Kontakt hat zu Leuten aus dem Land selber. Wie war das da bei dir?
Also bei mir war es eigentlich so, ich hatte viel Kontakt zu den anderen Austauschschülern, was vielleicht auch nicht so gut für mein Spanisch war. Aber es ist einfach, man versteht sich einfach sehr gut mit denen und es gibt immer wieder AFS-Treffen, wo man sich alle immer zusammen trifft. Aber ich habe auch viel mit den Leuten von dort unternommen.
Und wie ist dein Spanisch jetzt?
Jetzt ist mein Spanisch sehr gut.
Das freut mich für dich. Was war denn ursprünglich mal dein Beweggrund? Ich meine, dein Gedanke, dorthin zu gehen, ist ja sicherlich schon vor längerer Zeit gekommen.
Ja, also von meiner Familie haben es schon mehrere ein Auslandsjahr gemacht und einer war auch schon in Lateinamerika und ihm hat es auch sehr gut gefallen und für mich war einfach von Anfang an klar, dass ich an ein spanisch sprechendes Land will und nicht nach Spanien, sondern einfach weiter weg und dann kam nur Lateinamerika in Frage Und ja, und ich habe mich schon immer für die Musik, das Essen, die Kultur interessiert und deshalb habe ich mich dann für Lateinamerika entschlossen.
Also hast du dich auch schon vorher ein bisschen drauf vorbereitet?
Ja, auf jeden Fall.
Dann war auch der Kulturschock nicht zu groß, oder?
Ja, es war am Anfang, es war schon groß. Ich hätte es mir nicht so krass vorgestellt. Also die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse und die Armut. Aber ich war darauf vorbereitet, auf jeden Fall.
Und du warst jetzt im Prinzip 11 Monate nonstop im Land?
Nein, nicht ganz. Und zwar bei mir gab es einen Todesfall in der Familie.
Okay.
Und dann bin ich eine Woche zurückgeflogen.
Okay, okay. Aber im Normalfall ist es schon so,
ja, dass normalerweise ist es 11 Monate durchgehend.
Und hast du dann auch noch ein bisschen mehr von Lateinamerika gesehen oder wirklich nur Honduras?
Ja, wir waren in Guatemala drüben und es ist nicht weit, es sind nur 5 Stunden. Und beim Hinflug ist unser Flug gecancelt worden und wir sind in Costa Rica geblieben.
Okay.
Ja.
Jetzt bist du wieder zurück. Wie war's, wieder zurückzukommen, außer dass es kalt ist? Verändert man sich da sehr? Kann man da schon nach knapp 3 Monaten was sagen?
Ja, also ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall verändert in vielen Hinsichten. Aber ja, man lebt sich halt ein. Es ist nicht einfach, auf keinen Fall. Und es ist halt einfach wieder alles anders. Aber man gewöhnt sich wieder dran, auf jeden Fall.
Wie bleibt man denn während dieser Zeit in Kontakt mit der Familie? Ich meine, das ist heute wahrscheinlich was vollkommen anderes als vor 50 Jahren.
Ja, natürlich. Also über Internet, Telefon, Handy, alles. Ja.
Meinst du, du hättest dann Spanisch besser gelernt, wenn du dann weniger mit Leuten von da direkt im Kontakt gewesen wärst, mit anderen Austauschschülern?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, okay. Ja. Aber an sich ist es für dich jetzt auch so. Wie bewertest du jetzt insgesamt deinen Aufenthalt?
Sehr gut. Also mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen und man lernt einfach was fürs Leben und man lernt einfach neue Kulturen kennen und das ist einfach immer gut und das Spanisch, das hilft mir auch weiter und ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe.
Das heißt, du gehst jetzt noch weiter in die Schule?
Ja, ich gehe jetzt noch weiter in die Schule.
Und wirst dann wahrscheinlich irgendwie dein Abitur oder so machen?
Richtig.
Okay, wunderbar, vielen Dank. Dann gibt es jetzt noch mal ein bisschen Musik von den Brazilian Girls. Also ich habe jetzt nichts gefunden, was mit Honduras irgendwie was zu tun gehabt. Aber The Last Call, ich denke, das passt auch so ein bisschen, der letzte Telefonanruf oder so, bevor man dann losfliegt oder wie auch immer.
Hey. Last Call.
Da klingen noch die letzten Takte nach von den Brazilian Girls. In diese Richtung wollen wir jetzt nicht unbedingt direkt gehen, aber wir haben jetzt hier bei mir gegenüber 2 Gastschüler, die gerade zurzeit hier in Deutschland zur Schule gehen, hier leben. Da hätten wir auf der einen Seite Emily. Hallo Emily. Jetzt ziehst du mal das Mikrofon bitte ganz hoch, Jana. Und auf der anderen Seite haben wir Nico.
Hallo.
Nico, woher kommst du?
Ich komme aus Paraguay.
Okay.
Ich bin 17 Jahre alt. Ich wohne in Dettingen bei Familia Witzig.
Zurzeit gehst du hier auch mit in die Schule?
Ja, in Buigen Gymnasium,
okay.
In Herbertingen. Ich bin in 10. Klasse.
Okay. Und dementsprechend jetzt gerade fleißig am Deutsch lernen.
Ja.
Du, das gehört auf jeden Fall dazu am Anfang. Und außerdem haben wir mir gegenüber Emily.
Hallo.
Du darfst das Mikrofon noch ein bisschen näher zu dir ziehen. Genau, dann verstehen wir dich auch richtig. So, du bist jetzt wie lange schon in Deutschland?
6 Monate, fast 6 Monate schon.
Okay, dementsprechend hier schon ordentlich eingelernt in die Sprache. Du kannst dementsprechend schon gut Deutsch?
Ja, manchmal.
Manchmal, okay.
Nicht immer.
Nicht immer, okay. Du gehst auch dann ganz hier regulär zur Schule. Hast du vorher schon irgendwie Deutsch gelernt?
Nee, überhaupt nichts.
Also du konntest kein Wort Deutsch, als du hier angekommen bist?
Ich konnte ja, nein und gut.
Und wie war es für dich am Anfang hier in Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen?
Es war am meisten wie in der Schule und so echt schwierig, aber es war nicht so schlecht, weil jeder kann Englisch, fast jeder.
Okay, aber du lernst schon auch Deutsch immer schön und sprichst nicht nur Englisch.
Ja, ich spreche kein Englisch mehr.
Okay, aber wahrscheinlich wollte jeder mit dir erstmal Englisch sprechen, oder?
Ja, immer noch.
Okay, wie ist es für dich jetzt hier, für die im Alltag? Unterscheidet sich der Groß von dem Alltag in Amerika?
Ja, es ist einfach alles wie in kleine verschiedene, alles ist anders. Hm. Einfach wie man mag, alles ist ganz anders.
Okay. Und jetzt bist du noch ein halbes Jahr, beziehungsweise wenn du sagst, du bist ein halbes Jahr da, dann sind es noch 5 Monate, die du noch hier bist.
4 Monate.
Vier Monate noch. Okay. Wenn du dann zurückgehst, weißt du schon was du auf jeden Fall aus Deutschland mitnimmst für dich, was wichtig ist, was du in Deutschland gelernt hast, außer die Sprache?
Ja, ich würde sagen, ich meine, die Deutschen essen echt viel. Ich würde das machen zu Hause. Und ja, es wird schwierig nächstes Jahr, weil ich kann nächstes Jahr kein Alkohol trinken und so.
Oh!
Ja.
Okay, stimmt, da gibt es ja die Grenze in Amerika mit 21 Jahren, das stimmt.
Ja, das wird schwierig.
Und für dich, Nico, wie schaut es da aus mit dem Essen? Ist das für dich eine große Umstellung?
Essen hier ist so gut. Oh mein. Ja, ich liebe Spätzle mit Soße.
Okay, wunderbar. Das freut mich doch, wenn hier alle versorgt sind mit deutschem Essen, wenn man das noch so nennen kann. Wunderbar. Okay, das sind waren jetzt 2 Schüler, die gerade hier zurzeit in Deutschland sind. Jetzt möchte ich Frau Bletschacher nochmal ans Mikrofon bitten. Wie viele Schüler sind es denn insgesamt, die zurzeit hier in, ja, welche Regionen, für welchen Bereich sind sie zuständig?
Das nennt sich jetzt das Komitee Ulm und das geht von ungefähr Aalen bis nach Kempten. Und dann Mindelheim, ein riesiges Komitee. Ja. Es ist immer so, dass die Schüler dann meistens so, es gibt so gewisse Nester. Im Augenblick sind sehr viele in der Gegend von Heidenheim. Das hat damit zu tun, dass dann in den Schulen das bekannt ist. Es fahren etliche, haben sich etliche beworben. Von diesen Schulen sind weggefahren und dann nimmt man vielleicht auch wieder welche auf. Dann kennt man dort die Leute und findet beste Gastfamilien. Jetzt kommt im nächsten Jahr sind wieder mehr, vielleicht so im südlichen Landkreis, also südlich von Neu-Ulm, wieder etliche in gewissen Schulen, wo man dann eben auch die Familien gefunden hat. Das sieht man jetzt schon.
Wie viele Gastfamilien gibt es und vor allem auch Gastschüler, die zurzeit etwa hier in Deutschland sind?
In unserem Komitee momentan, das muss ich jetzt genau, ich glaube, jetzt sind es 16. Oder 17. Es sind gerade, vor 2 Wochen sind 3 weitere angekommen. Die jetzt eben auch, das sogenannte Off-Cycle, die meisten kommen im September an und dann gibt es ein paar, die dann im Frühjahr kommen.
September zum Schulbeginn.
Ja, die meisten und dann eben waren dann 3. Einer kam aus Australien, ein Mädchen aus Mexiko, die ist jetzt in Ulm und ein Junge aus Guatemala, so viel ich das im Kopf habe.
Okay, also
die haben alle hier Betreuer, möglichst Gleichaltrige, die jetzt gerade ein Jahr weg waren.
Ah, okay.
Und es sollte jeder sollte theoretisch einen Betreuer haben. Und die Familien haben auch noch einen Gastfamilienbetreuer, wenn es Probleme gibt, dass man versucht, das auszuräumen. Wenn zum Beispiel die Chemie nicht stimmt und es muss jemand, man kann ja nicht ein Jahr in einer Familie bleiben, wenn das einfach nicht funktioniert. Das ist für die Familie nichts und für die Schüler schon gar nicht. Und da muss man einfach versuchen, dann eine andere Familie zu finden, wo das dann funktioniert. Ich würde sagen, das sind 20% der Fälle.
Sowas manchmal kommt ja einfach ungefähr vor.
Kommt
das
leider
kann
immer,
die beste
kommt immer
Organisation
wieder vor.
Nicht verhindern.
Ja. Obwohl sich eigentlich nichts geändert hat in den 60 Jahren. Man sucht Familien, die jemand aufnehmen. und man sucht Schüler, die sich interessieren und wegfahren wollen und möglichst viel von kennenlernen und mitnehmen.
Wie das dann jetzt genau funktioniert, dass ich wegfahren kann, würde ich sagen, machen wir in dem nächsten Punkt. Jetzt gibt es ein bisschen Musik von Moby mit Pale Horses.
Put me on the train, send me back my home. Couldn't live without you when I tried to roam.
Jetzt habe ich mich persönlich, Fabiano Nitsch, entschieden, ich möchte jetzt nochmal auf einen Schüleraustausch fahren, obwohl ich letztes Jahr Abitur geschrieben habe. Wie lang dauert denn eigentlich so eine Vorbereitung dazu und was muss ich da alles beachten?
Also es tut mir leid, du kannst dich nicht mehr bewerben, weil Mist. Du hast schon das Abitur geschrieben. Ah. Das ist zu spät.
Das
da
gibt
es zwar dann noch ein Programm, junge Arbeitnehmer, das geht schon, da kann man, also ist man kürzer dort, zahlt zwar auch, arbeitet aber auch, hat aber auch Sprachkurs und ist in Familien. Das gibt es auch.
Okay.
Aber ansonsten, vielleicht hast du einen jüngeren Bruder oder Schwester, die können das gerne machen. Und zwar bewirbt man sich in der 9. Klasse, heutzutage mit diesem G8 ist da alles durcheinander und manche glauben, sie müssen also schon mit 15 ein Jahr weggehen. Das ist meinen Augen manchmal etwas zu früh. Also man bewirbt sich in der 5. oder in der 10. Klasse, wird ausgesucht, dann ist das nächste Jahr, das folgende Jahr weg, hat während dieser Zeit, bevor man wegfährt, mindestens 2 Vorbereitungstreffen, Informationstreffen. Dann ist man das Jahr weg und wenn man zurückkommt, hat man auch sogenannte Nachbereitung, um das einfach ein bisschen zu verkraften. Und abgesehen davon ist das auch ein etwas egoistischer Grund von der Organisation her, weil wir wollen ja die Leute, die weg waren, auch dazu animieren, noch mitzuarbeiten und andere, die jetzt hierher kommen, zu betreuen oder Familien zu suchen oder einfach ja mit den Austauschschülern was zu unternehmen.
Von Austauschschüler für Austauschschüler.
So ist es, ganz recht, ja.
Wie sieht es dann mit der Vorbereitung aus? Was lerne ich da bereits über ein Land? Wie umfangreich ist da sowas?
Das sind Wochenenden, die von denjenigen organisiert waren, die in dem Land waren. Zum Beispiel gibt es ein Südamerika-Vorbereitungswochenende, wo dann eben so gewisse länderspezifischen Dinge sind. Zum Beispiel, dass die Mädchen ihre Unterwäsche nicht unbedingt in die normale Waschmaschine geben. Zum Beispiel.
Okay.
Also das sind, dass man ja verschiedene versucht, Eigenarten zu erklären oder ihnen auch einfach mal schon das Gefühl zu geben, was da passiert.
Wenn ich jetzt im Land selber bin, wen habe ich da als Ansprechperson?
Erstens einmal gibt es im Land immer ein Büro, aber man hat die Ehrenamtlichen, die vor Ort sind, die in den Komitees sind. Wie das organisiert ist, ist ganz unterschiedlich. Wir hier haben zum Beispiel einmal im Monat einen Stammtisch, der jetzt zum Beispiel heute auch im Büchsenstadl stattfindet und im, glaube 10. April ist der nächste wieder,
damit
wo jeder willkommen ist und wo auch Eltern, Gasteltern mitkommen und wo diejenigen, die jetzt ausgewählt wurden, eingeladen werden, um hinzukommen, um mit anderen zu reden und Kontakte zu knüpfen.
Also findet da monatlich im Prinzip nochmal ein Treffen statt.
Und dann gibt es noch andere Camps manchmal noch und es wird manchmal was organisiert. Hier zum Beispiel, dass man zum Oktoberfest fährt oder mal Schlittenfahren geht oder ja, alles Mögliche.
Okay. Jetzt interessiere ich mich wirklich dafür, wo finde ich denn weitere Informationen zu der Organisation AFS?
Wenn man niemanden persönlich kennt oder nicht die Aushänge in der Schule sieht, am besten ist es im Internet zu schauen unter afsr.de. Da gibt's alles, wird die Organisation beschrieben, es gibt die ganzen Papiere, die ganzen Formulare, die man ausfüllen kann. Und ansonsten gibt es in Stuttgart das Regionalbüro Süd, in Stuttgart AFS, interkulturelle Begegnungen. Regionalbüro Süd. Ich rufe immer an oder schicke ein Mail. Also da sitzen Leute im Büro und vor Ort sind die Ehrenamtlichen.
Okay, damit wären wir jetzt dann soweit informiert. Ich würde sagen, das Ganze wird auf jeden Fall auch nochmal auf der Homepage erwähnt, wo man Sie kontaktieren kann. Denn wir stellen die Sendung im Anschluss in etwa drei bis vier Stunden nochmal auf unsere Homepage zur Verfügung, nämlich auf www.freefm.de Programm, also freefm.de/programm/Plattform. Dort kann man viele von den alten Plattformen nochmal anhören. Ansonsten Sie haben noch einen Punkt?
Ja, mein wichtigstes Anliegen. Eines der wichtigsten Anliegen, nicht nur, dass sich welche möglichst viele Jugendliche dafür interessieren sollen, sich zu bewerben, wobei also es nicht, sie sich nicht abhalten lassen sollen vom Preis, denn es gibt einen Stipendienfonds, sondern dass wir immer Gastfamilien suchen. Also man kann sich auch die Welt nach Hause holen und es ist auch wenn man manchmal Ärger hat, es ist sehr nett, einen Austauschschüler zu haben, ein zusätzliches Kind zu haben und wie gesagt, es kann ein ganzes Leben lang anhalten.
Da fällt mir noch gerade was ein. Gibt es da ein Mindestalter dafür, wie alt ich sein muss?
Nein, das kannst du auch schon. Im Augenblick ist es ganz interessant. Es sind auch nicht nur Familien, die eigene Kinder haben in dem Alter. Es gibt Ältere, es gibt Alleinerziehende. Es gibt im Augenblick, haben wir auch junge Ehepaare mit kleinen Kindern, die natürlich wissen müssen, dass sie jetzt kein Au-pair-Mädchen kriegen, sondern dass das eine große Tochter ist, die in die Disco gehen will, die in die Schule geht, die die gleichaltrigen Leute kennen muss.
Und Au-pair-Mädchen wohnt so bei mir gerade zurzeit als Mitbewohnerin, aber das nur so nebenbei. Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie hier alle zu mir gekommen sind. Es waren mit dabei, ich versuche das nochmal zusammenzukriegen, Christina, es waren Emily, es war Jana, es war Nico und Frau Bletscher. Wunderbar, vielen Dank, dass Sie das hier alle bei uns in der Plattform waren. Ich wünsche einen wunderschönen Abend, viel Erfolg heute Abend für das Treffen, auch viel Erfolg für weiterhin als Gastmutter, als Organisatorin und auch als Schüler. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche einen schönen Abend und macht's gut.
Danke.
Tschüss.